Rand wird's interessant. Anders wohnen im Tübinger Süden. Französisches Viertel, Wenfelder Garten, Wagenburgen. Wir bauen eine neue Stadt. Eine partizipative Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum.
Viele Zuwanderer leben im Wenfelder Garten. Es ist der Stadtteil in Tübingen mit den meisten Migranten, heute noch. Wir haben da auch eine Statistik recherchiert. Der durchschnittliche Migrantenanteil in Tübingen liegt, ich weiß es gerade nicht ganz genau, irgendwas zwischen 20% und 30%. Da ist auch alles eingerechnet, also auch irgendwelche ausländischen Studierenden. Und im Wenfelder Garten hat man eine Migrantenquote von 60%, also doppelt so hoch oder nahezu 60%. Und da spielen Studenten quasi gar keine Rolle. Es war so, dass in den 50er, 60er Jahren viele aus Osteuropa kamen, eben dann auch deutschstämmige Menschen, im Laufe der Zeit aber andere Zuwanderergruppen mit dazugekommen sind, sogenannte Gastarbeiter, Arbeitsmigranten, auch aus allen möglichen europäischen Ländern. Aber nach wie vor stellt da die Gruppe der Deutschstämmigen aus Osteuropa immer noch eine große Gruppe. Also darum haben wir jetzt hier so einen Wandbehang, Siebenbürgen, süße Heimat, was auch diese Verbundenheit zur Heimat darstellt. Und man muss sich das so vorstellen, dass ja dieses Milieu eben auch relativ kleinbürgerlich war. Also es wurde großen Wert auf Sauberkeit gelegt und Ordnung und dass auch immer Blumen im Treppenhaus sind. Und man wollte Privatheit, man wollte die Nachbarn nicht stören. Man kann auch sagen, wir haben jetzt auch Stimmen gehabt von anderen, sagen wir mal, Zeitzeugen, die dann da als Studenten mal ein Zimmer hatten, dass es dann auch sehr spießig war, dass es auch kontrolliert wurde, noch bis in die 80er Jahre hinein, kein Herrenbesuch mit aufs Zimmer zu nehmen und sowas. Ja, aber die Menschen, die wir kennengelernt haben, waren sehr freundlich, sehr zugänglich, sehr engagiert. Und wir haben hier so einen alten Musikschrank, der gehört einem Ehepaar, welches aus Siebenbürgen zugewandert ist in den frühen 80er Jahren mit quasi nichts. Also die hatten zwei Koffer, kriegten dann eine Wohnung zugewiesen im Görlitzer Weg und fanden dann da an der Straße diesen Musikschrank stehen, vermutlich von den Vormietern, die den schon rausgeschmissen haben. Und dieses Paar aus Siebenbürgen, da war jetzt der Mann glücklicherweise auch handwerklich sehr bewandert, hat dann diesen Schrank wieder aufgearbeitet und der ist bis heute in Benutzung. Man kann damit Schallplatten hören, man kann damit Radio hören. Es gibt auch ein Fernsehgerät integriert, welches, glaube ich, auch noch funktioniert, nur man kann nichts mehr empfangen damit. Also das zeigt sehr gut, wie diese Menschen auch sehr pfleglich mit den Dingen umgehen, auch sie auch lange nutzen. Heute würde man sagen Nachhaltigkeit, aber es steht ja eben auch für eine gewisse so Bescheidenheit. Ja. Und das finde ich ist für mich durchaus auch so ein sympathischer Wert. Was wir haben, ist noch so ein Wäscheklammerbeutel. Der ist deshalb wichtig, weil die Siedlung im Wenfelder Garten aus heutiger Sicht, wenn man sich die Siedlung, wie sie in den 60er, 70er Jahren gebaut wurde, anschaut, ist halt sehr großräumig. Es gibt diese Siedlungshäuser mit vergleichsweise wenigen Wohneinheiten und drumherum sehr viel Grün. Es gibt Bäume und ganz großzügige Wäscheleinen. Und die sind insofern wichtig, weil die Waschplätze ein Treffpunkt waren in der Nachbarschaft, wo man sich halt treffen konnte. Man konnte dann einen kurzen Plausch halten. Aber auch für die Kinder war es wichtig, weil das quasi gleichzeitig den Spielplatz ersetzte und man konnte darauf herumtouren. Und wenn man die Menschen fragt, gerade jetzt die jetzt heute älter sind, aber damals ihre Kindheit dort verlebt haben, sagen die, ja, es war eigentlich als Kind war das prima, man konnte da schön spielen, man hatte auch gleich den Wald in der Nähe. Und was wir nachher nochmal auch dann sehen werden in der Ausstellung, die Nachbarschaft zu den französischen Soldaten war auch für die Kinder wichtig und spannend. Ja, es war dann quasi wie ein riesengroßer Abenteuerplatz und es lebten sehr viele Kinder in dem Quartier. War sehr kinderreich und die sagten halt, ja, man musste sich gar nicht verabreden, man ging einfach raus und es gab überall Kinder. Man konnte dann halt, da viel herumtoben und Quatsch machen. Es gab ja auch nicht so wie heute Betreuungsangebote, Ganztagesbetreuung und so weiter. Und viele waren auch eben Alleinerziehende, die dann, wo dann gerade die Frauen auch als Haushaltshilfe gearbeitet haben bei den französischen Offizieren, bei der Armee, die direkt nebenan in der Kaserne lokalisiert war. Und dann waren viele Kinder auch dann den Nachmittag über auf sich allein gestellt und konnten dann halt draußen ja miteinander so herumtollen und haben, glaube ich, diese Kindheit als sehr positiv und sehr frei erlebt. Also überhaupt nicht wohl behütet, wie es halt in bürgerlichen Haushalten, glaube ich, gang und gäbe war.
Aber auch nicht stigmatisiert oder ausgegrenzt.
Die Sache ist halt die, Ausgrenzung kam halt immer von außen. Wir haben auch Erzählungen von eben Frauen, die dann auch aufs Gymnasium gegangen sind und die dann halt auch sagten, ja, als ich dann aufs Wildermuth-Gymnasium kam, das war so das Gymnasium der Professorentöchter, das war damals ja eine Frauenschule oder eine Mädchenschule, dass man da schon stigmatisiert war. Aber das passierte eben immer erst dann, wenn man das Viertel verließ und dann mit der Kernstadt in Berührung kam, dann merkte man, oh, das hat doch einen schlechten Ruf. Man durfte das gar nicht so richtig laut sagen, dass man daher kam. Bloß wenn man eben innerhalb seinesgleichen ist, dann fällt diese Stigmatisierung eben weg. Und ganz konkret, diese Dame sagte auch, dass sie sich immer dann viel wohler gefühlt hat, wenn sie dann draußen im Wald spielen konnte, dass sie da eigentlich eher war wie ein Junge und das überhaupt nicht mochte, da mit Puppen zu spielen, wie bei den Professorentöchtern. Das fand sie immer sehr, also nicht so schön für sich, nicht so spannend. Ja, ich glaube, so Ausgrenzung ist halt immer so ein wechselseitiger Prozess von auch Missverständnissen und falschen Erwartungshaltungen. Also ich habe den Eindruck, dass diese Ausgrenzung durchaus wechselseitig war. Wir haben ein Interview mit einem Bewohner geführt, der sein Haus direkt gegenüber vom französischen Viertel gehabt hat. Und wir haben ihn so gefragt, ob er dann da jetzt wüsste, wer der denn da gegenüber wohnt. Und er sagte, nö, wüsste er nicht. Also es käme ihm vor, als ob es da wie in Berlin eine Mauer gäbe, quasi. Es war immer so die andere Seite. Und andererseits wussten aber auch die Leute, die im französischen Viertel gewohnt haben, nicht, wer da gegenüber wohnt. Die wollten da auch keinen Kontakt oder fanden die sonderbar oder ja, irgendwie anders. Ich meine, da treffen halt schon ja, sehr unterschiedliche Milieus aufeinander. Und das war ja auch für uns ein Anliegen, diese Grenzen, die es da fraglos gibt, auch mal aufzubrechen ein Stück weit. Was uns dann ein bisschen vielleicht auch so gelungen ist. Aber ja, also ich glaube, wenn man das wirklich aufbrechen wollte, müsste man da jahrelang wirklich ganz tief bohren und da wirklich Energie reinstecken.